ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und wir sprechen heute über Anreizsysteme zur Mitarbeitermotivation und auch zur Mitarbeiterbindung. Also es geht so ein bisschen darum, wie können Mitarbeitende grundsätzlich im Unternehmen gehalten werden, wie können die auch gewonnen werden, welche Faktoren gibt es dafür, was kann das Unternehmen auch tun, um Anreize zu schaffen, ja und welche Anforderungen müssen es dafür auch geben. Darüber wollen wir heute sprechen. Mit mir dabei ist wieder die Heike Andreschak. Hallo Heike.
Ja, hallo Michael.
Genau, wir beide machen das nicht alleine, sondern wir haben uns auch einen Experten zum Thema Anreizsysteme eingeladen. Wer ist denn heute dabei, Heike?
Ja, heute dabei ist der Stefan Wendel und wir freuen uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute mit uns über das spannende Thema zu sprechen. Hallo Stefan.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich hier heute zu dem Thema mit euch ein Gespräch führen zu dürfen. Herzlichen Dank.
Ja, vielleicht kannst du zum Einstieg ein bisschen was sagen. Wie bist du selber zu diesem Thema gekommen? Stichwort Anreizsysteme, erfolgsorientierte Vergütung, das sind ja alles so Aspekte, mit denen du dich beschäftigst. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, vielen Dank. Und natürlich eine spannende Frage, wie kommt man zu so einem Thema? Ich mache das jetzt inzwischen seit 10 Jahren fast. Und ich habe mich über ja, Incentive-Systeme, Anreizsysteme, ich sage mal, mehr geärgert, als dass ich Spaß daran hatte. Ich war lange Zeit Führungskraft und habe immer gemerkt, Mensch, das muss doch eigentlich besser gehen. Wir wollen doch eigentlich alle nur, ich sag mal, das Gleiche. Und durch einen guten Zustand oder einen guten Umstand habe ich meinen heutigen Geschäftspartner, einen meiner Geschäftspartner kennengelernt. Der hatte damals eine Lösung am Markt und das war super spannend. Und ich habe gesagt, Mensch, das hört sich total klasse an. Lass uns doch hier mal gemeinsame Wege gehen. Und ja, seitdem laufen wir in einer erweiterten Mannschaft jetzt mit dem Thema unterwegs. Und ich glaube, wir schaffen es einfach, die häufigen Problemfälle, die wir einfach so in den Betrieben sehen, einfach besser zu lösen. Und das ist am Ende des Tages, was mich dabei auch so lange Zeit noch an der Stange gehalten hat, genau.
Genau, da wollen wir später noch mal ein bisschen drauf gucken, wenn wir noch mal in die Praxis reinschauen. Vielleicht können wir zum Anfang mal so auf das grundsätzliche Thema gucken, auf die grundsätzlichen Faktoren, Stichwort Mitarbeitermotivation und auch Stichwort Mitarbeiterbindung. Welche grundlegenden Faktoren siehst du da tatsächlich auch?
Ja, also ich sag mal, wenn wir mal über Mitarbeitergewinnung und Motivation, Bindung reden, dann ist das Thema Geld aus meiner Sicht eher ein Hygienefaktor. Das muss man ganz deutlich sagen. Natürlich wird niemand einen Job antreten, wenn er dafür wenig Geld bekommt. Dann wird er sagen, danke, ich nehme etwas anderes. Also das heißt, wenn es um Bindung und Motivation geht, in erster Linie, glaube ich, nach all den Jahren kann ich sagen, dass das Thema, ich sag mal, Gehalt eine Facette ist, aber viel, viel wichtiger ist am Ende diese Zusammenarbeit. Also sprich, mit wem arbeite ich zusammen? Wofür arbeite ich? Wie gut klappt die Zusammenarbeit? Das sind alles so Dinge, die dauerhaft aus meiner Sicht extrem wichtig sind. Und natürlich klar, wenn das über die Zeit erfolgreich ist, das Unternehmen, dann möchte jeder auch, ich sag mal, seinen Fair Share davon haben. Und insofern ist das für mich so die Brücke, das gehört, das ist so Kitt zwischen den Themen. Es ist jedes für sich alleine funktioniert nicht, sondern wir müssen verschiedene Dinge zusammenbringen, sodass wir motivierte Mitarbeiter langfristig bei Motivation halten. Denn ich glaube, jeder, der irgendwo einen Job antritt, der ist erstmal motiviert, das Beste zu tun. Und tatsächlich ist unsere Aufgabe, ja, ich sag mal, keine demotivierenden Effekte zu erreichen. Und das ist schon, wenn wir das schaffen, haben wir schon viel, viel erreicht, ja.
Ja, weil du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dass sicherlich Geld alleine nicht dazu führt, dass Menschen motiviert sind. Gibt's ja, und du hast auch davon gesprochen, es geht auch so ein bisschen um den Sinn von Dingen und auch um den Sinn der Aufgabe. Welche Rolle spielen denn dann Werte und Unternehmenskultur für die Motivation?
Ich würde behaupten, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, in welchem Unternehmen befinde ich mich. Also ich versuche das mal in meinen Worten mal so auszudrücken. Wenn ich für Porsche arbeite, dann ist es extrem leicht, sich damit zu identifizieren und zu sagen, Mensch, ich habe ein super Produkt und ich habe auch eine Mission, mit der ich rauslaufe. Wenn ich für einen Schraubenhersteller arbeite oder für einen technischen Händler, dann ist es deutlich schwieriger zu sagen, Mensch, warum ist denn meine Aufgabe im Team so wichtig? Deswegen, ich glaube, man muss das für Unternehmen an sich jeweils immer individuell betrachten. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, was jeden Mitarbeiter, egal in welchem Unternehmen, einfach betrifft, total wichtig, dass diese tägliche Arbeit, also die Kommunikation mit Kollegen, mit Vorgesetzten, aber auch mit Kunden, dass das passt. Und das lässt sich natürlich am besten auch über Werte darstellen. Nur so ein Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mit Kunden zusammenarbeiten, die unsere Leistung wertschätzen, dann meine ich das auch so. Also ich persönlich arbeite nur mit Menschen zusammen, wo ich das Gefühl habe, dass ich einen Mehrwert stifte. Und so würde ich das hoffen, ist es in vielen Unternehmen. Heißt, wenn ein Kunde vielleicht einfach, weil er andere, ich sag mal, Werte verfolgt, nicht zum Unternehmen passt, dann muss es einem Mitarbeiter auch möglich sein zu sagen, du, pass auf, ich glaube, wir passen nicht zusammen, weil ich kann für dich keinen Mehrwert schaffen. Wir müssen uns schon so auf so ein paar gemeinsame Dinge einigen. Und das ist, glaube ich, insofern so ein bisschen die Brücke, Werte zur eigenen Wertvorstellung. Wie kriegt man das zusammen?
Ja. Ja, und du hast auch gerade in diesem Zusammenhang noch was ganz Spannendes angesprochen, dass auch oft, wenn es Studien gibt zum Thema, was motiviert eigentlich die Leute, vor allen Dingen, was motiviert Leute auch in einem Unternehmen zu bleiben, ist es auch das Miteinander. Und das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der Kultur eines Unternehmens wider, dass eben oft gerade auch Verhältnis zu Kollegen die Arbeitsgestaltung als solche und in diesem Zusammenhang oft das, was wir jetzt erlebt haben, vor allen Dingen seit Corona, dass mehr Flexibilität da ist, wann und wo ich arbeite, sofern das möglich ist, dass das eben auch eine immer größere Rolle spielen kann.
Absolut. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, egal in welcher Rolle man tätig ist, ob im Vertrieb oder im Innendienst, so diese Frage, warum mache ich das hier eigentlich? Warum gehe ich morgens in die Firma? Mhm. Für mich persönlich ein ganz großer Effekt oder die Frage, kann ich was bewirken? Also wenn ich einen Job ausübe, der, ich sag mal, so gut bezahlt ist wie kaum vorstellbar, aber ich überhaupt nicht erkenne, was ich für einen Einfluss habe, dann kann mich das sicherlich eine Weile bei der Stange halten, natürlich ganz, ganz grundlegend, aber ich muss am Ende erkennen, wirklich, wo kann ich einen Einfluss haben. Und ich glaube, das machen Unternehmen, die das gut machen, die machen einfach damit viele, viele Dinge richtig und setzen sich natürlich von Unternehmen ab, die da überhaupt gar keinen Wert drauf legen, die einfach sagen, gut, ich gebe dir vor, wie du zu arbeiten hast und dein Selbsteinfluss, deine Gestaltungsmöglichkeit vielleicht, die nehme ich dir. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo man aufpassen muss, ja.
Jetzt sind wir schon bei dem Thema Gestaltung und vielleicht können wir das auch nochmal von der anderen Seite so ein bisschen sehen. Also wenn es um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen geht, hat das auch einen Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Also wie kann ich tatsächlich auch das Arbeitsumfeld, du hast gerade von den Arbeitsinhalten auch gesprochen, wie kann ich das auch so gestalten, dass die Mitarbeiter entsprechend zufrieden sind?
Also es ist natürlich auch wieder für sich ein total breites Thema. Für mich persönlich ist einfach die, ich sage mal, Ausstattung, ne? Wie ist meine IT? Ja? Kann ich arbeiten oder muss ich irgendwie gegen das System arbeiten? Das ist für mich natürlich als, ich sage mal, Dienstleister extrem wichtig. Aber so mal anderes Thema Arbeitsgestaltung. Ich habe einen Kunde, das ist ein Handelsunternehmen, der im Prinzip auch im Einzelhandel tätig ist und der hat es einfach geschafft, mit seiner Mannschaft eine 4-Tage-Woche zu vereinbaren bei gleichem Lohn. Also die haben quasi die Arbeitszeit nicht gesenkt, sondern haben einfach das Arbeitsumfeld so gestaltet, dass jeder tatsächlich in der gleichen Zeit oder in 4 Tagen so viel arbeitet wie sonst auch. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, den Leuten zu sagen, also wir haben die Arbeit so gestaltet, dass sie zu dir passt. Und das ist natürlich ein Riesen-Benefit, wenn man das tut. Weil davor war das auch möglich, aber man hat es halt nicht gemacht. Und das ist natürlich schon für solche Mitarbeiter natürlich auch eine Riesenmöglichkeit zu sagen, ich kann jede Woche mir einen Tag aussuchen, wo ich dann vielleicht mal nicht da bin. Und das gehört auch zur Arbeitsgestaltung. Insofern halte ich das für total wichtig, dass man da guckt, was ist machbar und dass man eben diese Dinge alle mit, ich sag mal, in den Topf reinschmeißt und dann am Ende kommt so eine Suppe raus, die hoffentlich attraktiv ist für jeden, daran zu kosten und daran, ich sag mal, teilzuhaben.
Ja, und dann eben natürlich auch fürs Unternehmen, weil es dann auch um das Thema Ertrag geht oder um das Thema Produktivität der Mitarbeitenden. Und wenn das so ist, wie du beschrieben hast, dass die Arbeit besser zu erledigen ist, dass es auch in einer besseren Zeit zu erledigen ist, dann steigt ja automatisch auch die Produktivität.
So sollte es sein, genau. Das gilt es immer zu beweisen, aber in den Fällen, wo ich da so einmal einfach sehe, zum Beispiel durch Einführung von Tools, wenn, ich sag mal, einfach einfache Terminbuchungen schneller gehen mit einer IT-Unterstützung, dann hilft das, ich sag mal, dem Unternehmen und natürlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu klären. Und da kann man immer sehr, sehr viel tun, absolut, ja.
Ja, und was ich auch gerade aber nochmal denken muss, weil du sagst, ja, und dann schmeißt man viele Dinge in einen Topf und dann kommt hinterher hoffentlich eine Suppe raus, die den Mitarbeitenden schmeckt. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch das, was sich geändert hat. Unternehmen müssen viele Suppen kochen. Und also da, wo es früher vielleicht eine oder zwei, vielleicht noch eine dritte gab, hat sich, glaube ich, das Angebot an fertigen Süppchen auch sehr, sehr, sehr verbreitet, ne? Verbreitert. Also ich brauche einfach mehr Angebote und ich glaube auch, noch sehr viel stärker die Möglichkeit, dass jeder sich so ein bisschen rauspicken kann, was gerade gut passt. Und das wollen uns manche Untersuchungen ja auch immer glauben machen, hat was mit dem Alter zu tun. Also dann redet man über Generationen und andere sagen aber wiederum gut. Das hat vielleicht auch etwas mehr damit zu tun, in welcher Phase meines Lebens befinde ich mich gerade oder was hat im Grunde im Moment Priorität. Also wenn ich im Moment da bin, wo ich mir irgendwas aufbaue, wann auch immer das ist, brauche ich sicherlich auch eher Geld als Freizeit. Und wenn ich da bin, wo ich einfach mal Zeit genießen will oder wo ich vielleicht auch Zeit brauche, um Angehörige zu betreuen, ob die nun alt oder jung sind, dann habe ich da sicherlich ein anderes Bedürfnis und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal auf Geld verzichten. Und das frage ich mich immer, ist das jetzt für die Unternehmen einfacher oder schwieriger geworden? Wie ist da so deine Einschätzung?
Also erstmal komplette Zustimmung zu dem, was du da gesagt hast, Heike. Das ist genau so. Man muss im Prinzip nicht eine Suppe kochen, die muss einen schmecken, aber ich muss so ein bisschen ein Buffet anbieten, aus dem man wählen kann. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Also man kann auch nicht pauschal sagen, es gibt da ein Buffet, das soll jedem schmecken oder das passt jedem Unternehmen. Warum? Weil natürlich ein Unternehmen, ein Einzelhandelsunternehmen ganz andere, ich sag mal, Möglichkeiten hat, mit zum Beispiel ja, Präsenzarbeitszeiten oder irgendwie ein IT-Dienstleister, der vielleicht, ich sag mal, hauptsächlich remote arbeitet. Also ich will damit sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass das für die Unternehmen komplizierter wird. Warum? Weil es einfach ein viel, viel größeres Angebot gibt. Es gibt die Möglichkeit, über flexible Arbeitszeiten einen Mitarbeiter ein Angebot zu bieten. Es gibt die Möglichkeit, über Sportkurse, über einen Obstkorb, was wir immer so häufig hören, eine Möglichkeit zu bieten. Aber auch da muss man sich natürlich immer fragen, passt das für mein Unternehmen? Passt das für meine Mitarbeiter? Kann ich überhaupt die Arbeitszeit reduzieren? Selbst bei Reduktion des Gehaltes geht das für mich? Und ich glaube, aus diesen ganzen Diskussionen wird schon deutlich, es gibt nicht das Nonplusultra. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie, man muss heute einfach mehr tun als früher. Also jedes Unternehmen muss die Möglichkeiten, die man hat, nutzen. Und wenn diese Möglichkeiten, ich sag mal, fast nichts kosten oder nichts kosten, wie zum Beispiel ein Obstkorb oder Getränke oder ich sage einfach mal solche Sachen wie ein Jobbike. Da kann ich nicht sagen, ich mache das und damit bin ich durch, weil das eben nicht jeder für sich in Anspruch nimmt. Aber die Chance zu bieten und zu sagen, du pass mal auf, ich habe ein größeres Buffet, du kannst hier deine Altersvorsorge betrieblich unterstützen lassen, du kannst Teile deines Gehaltes wandeln. Das macht es natürlich für viele sehr, sehr attraktiv, eben auch zu wählen. Aber auch da, es gibt nicht den Königsweg. Es gibt Unternehmen, die machen aus meiner Wahrnehmung gar nichts davon und sind trotzdem erfolgreich, weil sie halt eine super starke Identifikation haben oder die Mitarbeiter zu diesen Unternehmen hinlaufen. Da muss man halt immer wirklich gucken, was für ein Unternehmen hat man wirklich ja vor sich und was sind da wirklich so die dringenden Punkte, wo knirscht es denn vielleicht auch einfach noch?
Jetzt hast du schon verschiedene Module oder Bausteine angesprochen, die man nutzen kann, so ein bisschen als Beispiele mal. Wenn wir uns das mal so ein bisschen systematischer angucken, kannst du so einen Überblick geben aus deiner Erfahrung, welche Form von Anreizsystemen sind dir so untergekommen im Angestelltenverhältnis? Also was sind so die gängigen Sachen, die Unternehmen vielleicht anbieten oder wo hat dich vielleicht auch mal was überrascht, was du da erlebt hast?
Ja, also was ich sag mal selber als Angestellter natürlich immer, ich sag mal hatte, weil ich primär auch vertriebliche oder beratende Tätigkeiten als Angestellter wahrgenommen habe, waren, ich sag mal natürlich Dinge wie Altersvorsorge, ne? Irgendeine Zuschüsse, die man bekam, wo man selbst Anteile selbst ansparen konnte, also nach dem Motto, ich zahle 1 Euro und der Arbeitgeber legt einen Anteil darauf. Sowas ist klassisch. Fast bei jedem größeren Unternehmen sehe ich natürlich so Dinge wie ein Jobbike oder wie auch weitere Benefits in Form von, ja, wirklich, ich sag mal, Zulagen zu, ich sag mal, vielleicht auch über so eine Karte, dass ich da mir Lebensmittel mit, ich sag mal, bezuschussen lasse oder auch einen Telefonanschluss. Das sind alles Dinge, die, ich sag mal, eigentlich Standard sind. Und insofern würde ich mal, das sind so Zusatzleistungen zum Gehalt. Da muss man mal klar sagen, die haben aus meiner Wahrnehmung, ja, die haben sehr schnell an Leistung verloren. Warum? Ein Telefonanschluss ist einmal, ich sag mal, übernommen und dann läuft das konstant durch. Und natürlich kommt danach die Frage, wie kommt mehr? Also man muss sich immer so ein bisschen fragen, sind das Zusatzleistungen vom Gehalt? Ne, so, das ist das eine. Oder geht es wirklich um ein Anreizsystem, / das gefällt mir viel besser, Erfolgsbeteiligungsmodell? Was ist da der Unterschied? Relativ eindeutig, das Erfolgs- oder Anreizmodell kann, ich sag mal, ungedeckelt laufen. Also nach dem Motto, wenn es sehr gut läuft, habe ich damit eine Möglichkeit, meine persönliche Einkommenssituation deutlich zu steigern, während so eine Gehaltszusatzkomponente wie, ich sag mal, mein Telefonanschluss wird übernommen oder es gibt einen Zuschuss zu meiner Altersvorsorge. Nun gut, die kann ich errechnen, die ist damit auch jeden Monat gleich und in den meisten Fällen kommt es eben auch nicht, komme ich nicht in den Genuss, mein Konsumverhalten zu ändern, also einen Urlaub davon zu bezahlen oder mir ein neues Telefon zu kaufen oder was auch immer. Also diese beiden groben Varianten gibt es. Und dazwischen gibt es in der Praxis natürlich auch ganz viele individuelle Dinge. Aber das ist wirklich, da gibt es ja Kreativität, sondern sind da keine Grenzen gesetzt.
Würdest du denn aus der Praxis heraus auch sagen, dass gerade dieser Bereich, den du am Anfang angesprochen hast, dieser Standard, sage ich jetzt mal, dass sich das auch schon abgenutzt hat? Also ist das tatsächlich auch was, was schon fast erwartet wird tatsächlich?
Ja, also je größer ein Unternehmen, würde ich mal behaupten, desto mehr Standard ist das geworden. Also ich glaube, Unternehmen größer, also großer Mittelstand bis Konzern, da ist das Standard. Aber da müssen wir auch ganz offen sein, niemand wird, ich sag mal, aufgrund solcher Zusatzkomponenten seinen Job wechseln oder sagen, Mensch, das ist etwas, deswegen komme ich, sondern das ist eher so, das gibt es als Beiwerk obendrauf und damit brüsten sich natürlich die Unternehmen, dass sie einfach dort eine Menge tun, was auch okay ist. In kleineren Unternehmen würde ich immer noch sagen, und kleiner meine ich so kleiner 200, 300, so, also wirklich so kleinen KMUs, sage ich mal einfach so, da ist das immer noch nicht Standard. Da merkt man schon, dass da viele tun, da etwas tun, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das der Standard wäre. Aber auch hier würde ich trotzdem immer wieder die These wagen, es ist vermessen zu glauben, dass wenn ich so ein Buffet anbiete von solchen Zusatzleistungen, dass dann ein Mitarbeiter sagt, Mensch, da komme ich, das hört sich so toll an, mein Telefonanschluss, den wollte ich gerne schon immer von euch übernommen haben und deswegen wechsle ich meinen Job. Also das ist so wie der Obstkorb. Ja, der gehört dazu, wenn wir alle gesund sein wollen, dass wir jeden Tag einen Apfel essen, aber ich würde meinen Job nicht wegen einem Apfel wechseln, um es mal so zu sagen. Ja.
Und dieser zweite Bereich, den du angesprochen hast, also wenn man jetzt tatsächlich auch mal eben auf die Leistungsorientierung, guckt auf die Erfolgsorientierung und das dann mit der Vergütung verknüpft. Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du da aus deiner Praxis mal so ein Beispiel nennen? Wie funktioniert das?
Ja, also das ist ja genau das, wo ich mich tummel mit meinen Kollegen. Am Ende des Tages ist das, ich sag mal, ein relativ, ich sag mal, klar umrissenes Feld. Die Erfolgsbeteiligung in der Form, wie wir sie sehen, findet in der Praxis meistens so statt, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Parameter, an denen ein Mitarbeiter irgendwo beteiligt ist. Und wenn gewisse Ziele übertroffen werden, dann profitiert er davon. Um es mal platt zu sagen, jeder kennt das in der Presse, wenn VW besonders gute Zahlen schreibt, dann gibt es am Ende des Jahres, bei VW ist das so pauschal für jeden Mitarbeiter den gleichen Betrag. Und jetzt ist VW natürlich ein tolles Unternehmen und dann kommen dann auch sehr schnell schöne Zahlen dabei rum. Wenn man das allerdings, ich sage mal, in vielen Unternehmen so im Mittelstand vergleicht, dann steht am Ende des Jahres meistens auf Basis des Geschäftsergebnisses, also auf Basis EBIT, Earnings Before Interest und Tax, steht dann eine prozentuale Beteiligung an. Und damit fängt das Problem an. Warum? Weil diese Zahlen schlichtweg nicht transparent sind. Und wenn man tiefer einsteigt, haben wir häufig Abhängigkeiten, dass das Feedback, was zurückkommt, viel zu gering ist. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende in jedem Modell. Ich muss immer zwischen meinem Ziel, was ich vereinbare, auch wirklich ein schnelles Feedback geben können. Also bin ich auf dem Weg, bin ich über dem Weg, also über meinem Zielweg, wo stehe ich denn eigentlich? Das ist für mich Kern eines Erfolgsbeteiligungsmodells, diese Transparenz zu schaffen.
Kannst du auch ein bisschen was zu den Herausforderungen sagen, die jetzt tatsächlich dann auch auf die Unternehmen zukommen? Also da gibt es ja viele Faktoren. Also erstmal das Konzeptionelle, wie kann ich tatsächlich auch beteiligen? Dann die Kommunikation mit den Mitarbeitenden, auch mit dem Betriebsrat. Dann muss das ja auch nochmal über die Führungsebenen kommuniziert werden. Mhm. Das sind ja mehrere Herausforderungen, die auf mich als Unternehmen dann zukommen.
Genau, und da geht es schon im Prinzip mit los. Da hast du eigentlich alles schon gesagt, Michael. Also das erste Thema ist erstmal gerade bei meinem Klientel, wenn ich so auf inhabergeführte Unternehmen schaue, das fängt oben an. Also das heißt, der Inhaber, der Gesellschafter, der angestellte Geschäftsführer, der will in erster Linie sicher sein, dass er sich das leisten kann, was er ausgibt. Also am Ende geht es ja darum, Mitarbeiter werden am Erfolg beteiligt und die Grundfrage ist, was ist Erfolg? Wie definiere ich das? Und wenn wir den Erfolg haben, wie viel soll das für den Mitarbeiter entsprechend bedeuten? Also hier ein ganz wichtiger Punkt, erstmal die Definition, was ist Erfolg? Zweitens, bin ich bereit, meine Mitarbeiter auf den Erfolgsweg denn mitzunehmen und daran partizipieren zu lassen? Und wenn man das sich so vor Augen führt, dann kann man daraus eine ganze Vielzahl von weiteren Folgeproblemen ableiten. Wie ermittle ich das? Also wie hoch ist der Pflegeaufwand? Wie kommuniziere ich das richtig, sodass die Mitarbeiter das auch verstehen? Und das ist tatsächlich so, so in der Praxis genau das, wo wir uns dann am Ende auch mit engagieren, einfach mit einem Standardmodell, wo wir sagen, so kann man das machen, so kommst du in einer sehr zeitnahen Zeitschiene durch so ein Projekt durch.
Jetzt habe ich, weil mir, also während du jetzt erklärt hast, nochmal bewusst geworden ist, dass wir vielleicht nochmal präzisieren müssen, über welche Art Erfolgsbeteiligung sprechen wir denn jetzt gerade im Moment, also oder leistungsabhängige Entlohnung, denn weil es ja auch unterschiedliche Systeme gibt, also einmal quasi am Ende, also unterm Strich zu beteiligen, also aus den klassischen Erfolgskennzahlen am Ende des Jahres, oder aber auch zu beteiligen auf individueller Ebene. Also da wären wir ja eher so auf so einer kollektiven oder Teamebene, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Und das andere, was man ja auf individueller Ebene kennt, vielleicht aus dem Vertrieb, dass man also für die Vertriebsmitarbeitenden bestimmte Zielzahlen definiert und wenn sie erfolgreicher sind als ihre Zielzahlen, fällt natürlich die individuelle Gratifikation etwas höher aus und Minimum ist aber meist Erreichung der Zielzahlen. Und das gibt es ja auch nochmal, also so leistungsabhängig zu entlohnen, oft in der Produktion, das wird der ein oder andere ja auch kennen. Vielleicht müssen wir das auch nochmal so ein bisschen einordnen, so für die Zuhörer.
Ja, also letztendlich spielt sich das Spektrum genau in diesem, ja, in der Bandbreite ab. Am Ende geht es ja darum, für mich als übergeordnetes Ziel, das große Ganze zu entwickeln. Also, wenn ein Unternehmen heute im Punkt A steht, dann können wir nur dann etwas an Erfolgsbeteiligung weitergeben, wenn das Unternehmen sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Und da gibt's dann, wenn das dann erfolgt, ist ja eigentlich nur die Frage, wie, oder andersrum, die erste Frage muss sein, wie schaffe ich es, die gesamte Mannschaft auf diesen Erfolgsweg mitzunehmen. Mhm. Und in der Praxis, hast du gerade schon gesagt, hat man im Vertrieb häufig einfache Mittel gefunden, wo man sagt, Mensch, da gibt es eine Zielgröße, die kann ich ermitteln. Und genau diese einfache Logik, die kann man an jeder Jobrolle auch runterbrechen. Also, und sei es nur im Sinne einer Partizipation. Also ich kann lange darüber reden, wie man die Buchhaltung oder das Marketing effektiv ausführt. Und einige Kunden versuchen auch so eine komplexe Arbeitsleistung in Zahlen zu bringen. Aber das macht aus unserer Wahrnehmung nicht wirklich Sinn, sondern es geht eher an solchen Stellen darum zu sagen, du bist partizipativ dabei. Wenn das Unternehmen sich entwickelt, jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dann hast du einen Anteil davon. Das heißt, genau diese Abstufung ist eigentlich Kern der Aufgabe, dass man sich fragt, wie kann ich es einfach schaffen, dass ich jedem in der Organisation jeden Monat ganz einfach zeigen kann, wo er, / sein Team, sich befindet. Und wenn ich das nicht auf den Mitarbeiter runterbrechen kann, dann haben wir gar kein Problem damit zu sagen, dein Unternehmen steht aktuell hier. Und da müssen wir jetzt entsprechend mal einsteigen kurz und uns fragen, kann ich das in jedem Unternehmen? Und da wird man dann merken, das geht nur, wenn man bestimmte Annahmen trifft. Also ich kann da wirklich, ich sag mal, Umwege gehen, die trotzdem erklären, wo das Unternehmen sich befindet.
Kannst du vielleicht ein oder zwei Beispiele für einen Umweg erklären?
Ja, kann ich machen. Also zum Beispiel, was fällt mir gerade ein? Lass mich überlegen. Es geht zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, die Produktion eines, ich sag mal, mittelständischen Unternehmens. So, da kann ich sehr schwer, ich sage mal, für jeden Mitarbeiter, wenn ich alle Maschinen und so weiter mir anschaue, eine Zahl definieren, die für jeden klar ist. Oder andersrum gesagt, es wären zu viele Zahlen. Und auch die Erhebung dieser Zahlen ist extrem aufwendig. Wenn wir jetzt aber, ich sage mal, uns kaufmännisch nähern und sagen, wir haben Umsatz, den wir zum Beispiel in einem Monat schreiben und dann ziehe ich davon relevante Kosten ab, wie Ausschuss, wie Materialeinsatz, wie vielleicht, wenn das Unternehmen hohe Energiekosten hat, Energiekosten. Dann kann ich mir über diesen Weg einen kalkulatorischen Wert oder Deckungsbeitrag definieren. Und auf diesem Wert kann ich zum Beispiel Mitarbeiter beteiligen. Immer vorausgesetzt, dass die Mitarbeiteranzahl gleich bleibt. Und es gibt auch Möglichkeiten, wenn man in der Lohnentwicklung reinschaut oder bei Arbeitern aus der Produktion, die halt nach einem Lohn, am Stundenlohn bezahlt werden, dass ich dann diese Werte genau mit den erbrachten Stunden ins Verhältnis setze. Also ich will damit sagen, Für den Mitarbeiter ist es eigentlich nur relevant zu erkennen, das, was er in den Wertschöpfungsprozess einbringt, wie steht das mit einer möglichen Auszahlung in Bezug? Und wenn man ihm das anhand von einfachen Worten erklärt und sagt, du pass mal auf, 100 ist so und so, und wenn du deine Leistung entsprechend anbringst, dann hast du, ich sag mal, diese Kenngröße optimiert. Und das ist in solchen Fällen häufig so, dass wir tatsächlich nur einen, ich sag mal, Balken zeigen jeden Monat, wo ist das Unternehmen rausgekommen und was ist die Erwartung. Und daran wird er im Prinzip über einen Umweg dran beteiligt.
Jetzt will ich nochmal an eine Folge anknüpfen, die wir vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten aufgenommen haben, wo es um externe Arbeitskräfte geht. Also jetzt nicht der klassische Mitarbeiterstamm im Unternehmen. Wie kann man sowas handeln, wenn tatsächlich auch jetzt ja bestimmte Organisationsteile oder eigene Teams unterwegs sind im Unternehmen, die tatsächlich jetzt auch nur ja extern angeschlossen sind? Wie handhabt ihr sowas?
Also tatsächlich grenzen wir die in der Form sogar aus. Warum? Wenn ich jetzt ein Verhältnis habe, Mitarbeiter werden per Leiharbeit an einem Unternehmen, ich sag mal, auch entliehen, dann kann ich diesen Mitarbeitern nicht wirklich etwas Gutes tun. Aber was man im Gegenzug tun kann, dass die Mitarbeiter im Unternehmen, die ja quasi die Möglichkeit haben, entweder die Leiharbeiter mit reinzunehmen oder ihre eigene Produktivität zu steigern, dass man denen in dem Zuge was Gutes tut. Also nach dem Motto, wenn ihr die Arbeit selber schafft und wir halt nicht für x-tausend Euro Mitarbeiter von außen reinholen müssen, dann könnt ihr quasi etwas davon haben. Also so rum machen wir das, aber andersrum, dass wir externen quasi auch noch da, das verfolgen wir nicht, ja.
Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, dann zu rechnen oder zu kommunizieren, um das dann auch wirklich dann auch zu realisieren.
Ja, und dann hat man natürlich auch eine Administration, also sprich, wenn Mitarbeiter dann mal in einem Monat da sind, dann wieder nicht da sind. Das macht es relativ schwierig für uns am Ende. Übergeordnet ist halt einfach immer der Punkt, ich kann nur dann Mitarbeiter ja eine Gratifikation zukommen lassen im Monat, wenn ich das Geld verdient habe. Und das lässt sich über solche Mechanismen relativ schwierig darstellen. Plus, das soll einfach auch mit sehr wenig Aufwand einfach darstellbar sein. Und deswegen, ja, versuchen wir es einfach auch einfach zu machen, denn einfach ist meistens auch sehr erfolgreich.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Erfolgsorientierung schauen in der Praxis, wir haben es ja jetzt erfolgsorientierte Vergütung genannt, also das klingt nach monetärem Aspekt. Gibt es da auch nochmal andere Möglichkeiten, das zu machen? Oder gibt es auch Nachfrage? Also man könnte jetzt auch sagen, ich möchte nicht finanziell beteiligt werden, sondern ich möchte mehr Freizeit dann bekommen, bezahlten Urlaub oder sonst irgendwas. Gibt es solche Modelle auch?
Tatsächlich sehen wir das in der Praxis nicht. Wir machen das tatsächlich so, dass wir, wenn ein Mitarbeiter mit seinem Arbeitgeber entsprechend verhandelt, dass er seinen Anteil der Stunden reduziert, das ist in Ordnung. Aber dann ist in unserer Logik auch die Erfolgsbeteiligung anteilig reduziert. Also es ist überhaupt kein Problem, mit Teilzeitkräften zu arbeiten, aber zu sagen, die anderen kriegen 300 Euro mehr, deswegen kann ich 2 Stunden weniger arbeiten, das funktioniert nur mit extremem Aufwand und in der Praxis wird das auch so nicht gemacht. Warum? Weil wir dann, ich sag mal, am Ende des Tages mit sehr, sehr viel, ja, wie hoch sind die Lohnnebenkosten? Vielleicht müssen wir in der Buchhaltung da jemanden einstellen. Und das sind alles Dinge, die kann man ja tun, aber das wird in solchen Modellen tatsächlich nie eingeführt, sondern da hat man häufig die Situation, wenn ein Mitarbeiter, ich sag mal, Teilzeit arbeitet, dann bekommt er einfach anteilig was von der Prämie. Also als Beispiel, Mitarbeiter bekommt im Monat 1.000 Euro bei Vollzeit. Und wenn er nur zur Hälfte arbeitet, dann kriegt er halt 500 Euro.
Ist dann wahrscheinlich auch einfach ein Faktor der Vergleichbarkeit, also dass man dann sehen kann, es ist für alle gleich in der Behandlung und nicht irgendwie jetzt im Prinzip jetzt zum Beispiel Stunden oder Tage aufrechnen gegen Geld.
Richtig, genau, absolut, ja. Tatsächlich ist das so. Und wie gesagt, wichtig ist halt immer dieser Punkt, wir wollen mit solchen Modellen eigentlich auch ein bisschen den Mitarbeitern, ich sage mal in Anführungsstrichen, Nachhilfe in der BWL geben. Oder andersrum gesagt, wir wollen eigentlich den Geschäftsverlauf mit dem persönlichen Zusatzverdienst in Verbindung bringen. Und dass wir sagen, jetzt haben wir einen guten Monat und die mitgearbeitet haben, die sollen davon profitieren. Und wer halt vielleicht nicht da war, weil er langzeitkrank ist, ja gut, dem kann ich natürlich auch keine Beteiligung in der Form in diesen Monaten einfach gewähren. Ja.
Jetzt hattest du ja vorhin schon kurz angedeutet, das muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch verstehen tatsächlich, wie das System funktioniert. Das ist ja dann nochmal so ein Kommunikationsaspekt. Können wir da nochmal auf die Verantwortung auch gucken, die Führungskräfte dann haben, tatsächlich auch zu kommunizieren? Und was gebt ihr denen so als Empfehlung oder als Tipp an die Hand, wie tatsächlich auch dann so eine erfolgsorientierte Vergütung ja kommuniziert werden kann an die Mitarbeitenden?
Also es ist ein ganz wesentliches Thema, dass das gut läuft. Und ich sage mal, so ein System an sich, das löst einfach keine Probleme, sondern was wir brauchen, ist ein Verständnis bei den Mitarbeitern. Und da spielen natürlich die Führungskräfte eine sehr, sehr wichtige Rolle und zwar gar nicht so sehr im Auftakt. Also sprich, wenn ich initial mit der Idee komme, hallo, es gibt hier eine variable Entlohnung für alle Mitarbeiter, hallo, es gibt ja eine Erfolgsbeteiligung, dann haben eher die Führungskräfte eine untergeordnete Rolle. Warum? Die Punkte, wie das kommuniziert werden, die müssen, ich sag mal, in einer Form erfolgen, dass sie möglichst neutral und motivierend rüberkommen. Und dadurch, dass das eine Führungskraft nicht in der Form jeden Tag macht und vielleicht auch vorbelastet ist, ziehen wir uns den Schuh an. Also wir gehen, solange so ein System nicht wirklich läuft, quasi selbst in die Verantwortung, kommunizieren das an Beispielen, die der Mitarbeiter kennt. Also nach dem Motto, wir haben jedes Jahr x-tausend Euro Ausstoß oder Abschriften in Methodedifferenzen. Wenn wir die reduzieren durch Folgendes, dann hätte das folgenden Effekt. So, wenn dieser positive Grundstein gelegt ist, dann kommen die Führungskräfte in der Form ins Spiel, dass sie dieses Feuer, was gelegt wurde, so diese Glut, die entstanden ist, dass die immer wieder anfachen. Also als Beispiel. Ich habe häufig Unternehmen, die ihre Zahlen monatlich kommunizieren, aber es interessiert niemanden. Und dann ärgern sich alle und sagen, warum ist das denn so? Und wenn man so ein Erfolgsbeteiligungsmodell sauber eingeführt hat, dann werden die Führungskräfte quasi immer wieder zum Verstetiger oder zum Auffrischer. Das heißt, man spricht über die Zahlen und man erklärt, gucke mal, das ist ein besonders guter Monat. Ihr könnt das bei euch sehen. Das hat euch so und so viel Euro mehr gebracht. Aber der Grund, warum wir so viel mehr haben, liegt darin, dass wir Folgendes erreicht haben. Unsere Auslastung ist hochgegangen. Unser Ausstoß ist runtergegangen und so weiter und so fort. Und das über die Dauer zu machen, geht am Ende natürlich nur dauerhaft, wenn die Führungskraft mit diesen Zahlen arbeitet und immer wieder Transparenz gibt.
Ja, finde ich total spannend. Und das bringt mich nochmal zurück zu unserer Diskussion kurz vorher. Als Michael fragte, könnte man stattdessen auch, wenn man kein Geld möchte, Zeit nehmen? Das würde also, wenn du hast gesagt, nee, das passt nicht so gut, meist ist es auch sehr aufwendig, würde also bedeuten, dass viele der immateriellen Anreize wie Entwicklungsmöglichkeiten, vielleicht einfach wirklich mal eine Auszeit und sowas oder auch vielleicht auch das Jobbike, außerhalb dieses Modells laufen. Das heißt, es wird nicht das eine mit dem anderen kombiniert, sondern das gibt es dann zusätzlich.
Absolut richtig, Heike. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns das nicht vorstellen wie so ein Sack, der quasi bis oben voll ist und jeder kann sich das rausnehmen, was er braucht, sondern das ist etwas, was sich zusätzlich, ich sag mal, verstärkt. Und so ein Jobbike, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist etwas, was man anbieten kann, was, wenn man es richtig macht, ja den Unternehmer, ich sag mal, am Ende des Tages nichts kostet. So.
Genau.
Und so ein Erfolgsbeteiligungsmodell, das sollte natürlich jedem zustehen, ob der jetzt ein Jobbike hat oder einen Obstkorb genossen hat. Das hat das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Genau.
Ja, aber ich denke, das war vielleicht nochmal so ganz, ganz wichtig. Was ich auch jetzt nochmal nachgedacht habe, ist, die Unterscheidung zwischen individuellem Anreizsystem und, sage ich mal, teamorientierten oder kollektiven, sagt man ja dann meistens, Anreizsystem. Also ist die Basis die Gruppe oder ist die Basis das Einzelindividuum? Kannst du dazu auch noch mal was sagen? Wie handhabt ihr das so in der Praxis?
Also das ist natürlich eine Frage, die immer hochkommt. Also grundsätzlich gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich möchte so zwei Beispiele machen. Wenn ich mal so in einer Organisation, nehmen wir mal was Einfaches, Baumärkte oder Werkstätten. Nehmen wir eine Werkstatt. In einer Werkstatt, da ist am Ende des Tages der Kunde dann zufrieden, wenn der Job zwischen Annahme vom Serviceberater zu, ich sag mal, Problemqualifizierung vielleicht beim Meister plus Joberledigung beim Mechatroniker plus zeitnahe Rechnungsstellung oder Auslieferung des Fahrzeugs, wenn die Kette funktioniert. Und in so einem Beispiel ist völlig klar, da fällt es unglaublich schwer zu sagen, ja, kann ich ein Individuum rausheben? Und da sagen wir auch, nö, würden wir nicht tun. Warum? Weil wir damit uns Probleme schaffen, die wir gar nicht haben. Die erste Aufgabe ist es, alle am Prozess mit abzuholen. Und wenn wir sagen, gut, jeder ist gleich beteiligt und wir haben gar kein Problem, die Jobrollen auch gleich zu gewichten, na, dann hat jeder den gleichen Anteil. Vielleicht kommen wir zu einem anderen Schluss und sagen, nö, der Vorarbeiter, der hat mehr Qualifikationen, der steuert das Ganze mehr, dann kriegt er halt nochmal einen größeren Anteil. Aber grundsätzlich in so einer Aufgabenstellung würden wir immer dazu neigen, zu sagen, es gibt in jedem Fall ein Kollektiv und wenn es denn notwendig ist, noch zusätzlich additiv ein individuelles Kriterium.
Hättest du auch noch ein Beispiel, wo du sagen würdest, okay, also weil außer dem klassischen Vertriebsbeispiel, wo du sagen würdest, okay, Hier gibt es auch noch, ist es auch gut und vielleicht auch sogar wichtig, einen größeren individuellen Anteil zu haben?
Ja, absolut. Also das ist auch tatsächlich im Vertrieb ist das ganz häufig so. Also nur ein Beispiel, wenn wir in Vertriebsteams sind, also so ein klassischer Außendienstmitarbeiter, der hat häufig entweder eine Gebietsverantwortung oder er hat eine Produktverantwortung. Und da ist meine persönliche Sicht darauf, hier sollte man zwischen Team und Individuum komplett anders gewichten. Während wir davor in dem vorigen Beispiel vielleicht 90% Team haben und 10% individuell, würden wir es hier komplett umdrehen und sagen, nee, der hat vielleicht 70%, 80%, 90% individuelles Ziel. Aber trotzdem kriegt er ein Teamziel. Das machen wir fast immer. Warum? Wir möchten einfach, dass die Mitarbeiter sich bewusst sind, dass sie immer Schnittstellen haben oder das größere Ganze im Blick haben. Mal so ein Beispiel. Ein Außendienstmitarbeiter hat sein Gebiet und der hat das wahnsinnig entwickelt und der ist ein total guter Mensch. Dann wollen wir ihm darüber, über die individuelle Gratifikation natürlich diesen Anreiz oder diesen Dankeschön, nenne ich es einfach mal, gewähren. Auf der anderen Seite wollen wir aber, dass er trotzdem einen Teamgedanken hat. Also wenn er im Urlaub ist, soll er sich vertreten lassen oder er soll seinen Kollegen vertreten. Oder er soll, wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, auch diese Teammitglieder durch seine gute Arbeitsweise befruchten. Also wir wollen das unterstützen. Wir wollen tatsächlich nicht gegeneinander arbeiten. Und insofern ist immer eine gewisse Teamkomponente und sei es, dass die homöopathisch ist, einfach sinnvoll, ja.
Und es geht ja letztendlich auch immer, also die im Außendienst wird ja nicht in einer Blase gearbeitet, sondern da gibt es ja immer auch Schnittstellen nach innen. Deshalb zum Innendienst oder aber auch in Richtung Produktion, wenn da eine Produktion dran hängt oder in Richtung Lager, wenn es in Großhandelsorganisationen zum Beispiel.
Absolut, auch in jeder anderen Vertriebsorganisation, da muss man sich jetzt, wenn man das Innendienstteam zum Beispiel hat, da ist es einfach probates Mittel, die einfach rein als Team zu behandeln. Warum? Wir möchten, dass, ich sag mal, die ihre Arbeit, ich sag mal, so gut ausüben, wie sie ihre Fähigkeiten entsprechend das auch zulassen. Also im Innendienst muss man, ich sag mal, Angebote erstellen. Wir müssen Angebote nachfassen. Wir müssen vielleicht auch am Telefon agieren. Und die Erfahrung zeigt, wenn wir dort jeden quasi in ein Teamziel einbinden, dann haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich nach ihren Stärken und Schwächen zu organisieren. Und wenn das gelingt, dann haben wir einfach fürs Unternehmen mehr erreicht. Und dann haben wir eben auch diese Bindung in das Team an das Unternehmen natürlich total gestärkt.
Jetzt haben wir die ganzen Formen und auch die Möglichkeiten der Einführung besprochen. Kannst du noch ein bisschen was zu der Planung sagen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu starten? Wie kann man da tatsächlich dann auch vorgehen?
Ja, natürlich. Also der richtige Zeitpunkt zu starten ist am Ende immer ein Grund, ne? Dass man sagt, Mensch, ich habe irgendein Thema zu lösen. Ja? Ich möchte Mitarbeiterfluktuation unterbinden. Ich möchte vielleicht attraktiver als Arbeitgeber werden oder ganz profan, ich muss einfach mehr Geld verdienen. Und wenn das ein Thema ist, dann macht es in jedem Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen. Gerade auch jetzt in der Phase sind viele Unternehmen, die dann in den Herbst reingehen, sich Gedanken machen, wie sieht das neue Modell aus. Das ist ein guter Zeitpunkt, aber rein mathematisch und rein mitarbeiterperspektivisch gesehen kann man das eigentlich jederzeit anführen. Man muss sich einfach nur fragen, was ist eigentlich mein Grund, so ein Projekt zu starten? Und wenn dieser Grund da ist, dann kann man natürlich, ich sage mal rein technisch gesehen, auch wirklich so ein Projekt jederzeit beginnen. Ja, aber das Gros beginnt wirklich immer so zum neuen Jahr, wenn die ganzen Zielvereinbarungen laufen. Und dann ist man meistens so weit, dass man sagt, Mensch, das ist doch eigentlich mein richtiger Zeitpunkt, mal fürs neue Jahr einfach neue Regeln zu vereinbaren.
Jetzt drängt sich noch eine Nachfrage auf, zumindest bei mir. Was würdest du sagen, wie viel Vorlauf habe ich eigentlich, bis so ein System ja an den Start geht, ist Schritt 1 und Schritt 2 ist, auch wirklich durchläuft. Also dass man sagen kann, okay, jetzt kann man sagen, das haben wir eingeführt und das läuft.
Ja, spannende Frage. Um so ein Projekt aufzusetzen, sodass es läuft, sagen wir immer 30 Tage maximal. Das ist das, was wir bei unseren Kunden haben. Ich sage mal, kleinere Kunden mit, ich sage mal, 100 und weniger Mitarbeitern kann man auch teilweise früher sehen. Je größer ein Unternehmen, desto komplexer ist die Geschichte natürlich rein aufgrund der Abstimmung. Wenn so ein Projekt läuft, dann haben wir in unserer Methodik nach 30 Tagen mal das erste Feedback. Und wenn das natürlich mit einer Auszahlung verbunden ist, die signifikant ist, und da sage ich einfach mal 10% vom Monatsgehalt, dann ist das der Punkt, wo Mitarbeiter plötzlich sagen, verdammt nochmal, wie ist denn das passiert und können wir das nochmal erreichen? Und da kommen wir wieder zum Thema, so ein System läuft dann gut, wenn alle das verstanden haben, wenn die Führungskräfte sagen, Mensch, hier haben wir eine echte Waffe in der Hand, das schweißt uns zusammen, das stärkt uns im Wettbewerb. Und wenn man das schafft, haben wir Kunden, die tatsächlich von dem ersten Monat an, also sprich 30 Tage Einführung, dann 30 Tage nutzen und dann kommt die erste Auszahlung und dann läuft das durch. Also es gibt Unternehmen, die ab dem ersten Monat genau das haben und es gibt Unternehmen, da dauert das mal ein halbes Jahr und es gibt ganz wenige Unternehmen, die sagen, das hat uns überhaupt nichts gebracht. Und da muss man dann wirklich reingucken und sagen, wo haben wir denn den Mitarbeiter nicht erreicht, an welcher Stelle? Aber unser Ziel ist es natürlich, binnen eines Jahres so zwischen 5% und 15% Rohertragsteigerung zu erwirtschaften. Das ist das, was wir bei vielen Unternehmen sehen. Und damit kann man eben auch die Amortisation, ich sag mal, sehr, sehr schnell nachweisen und sagen, Mensch, das rechnet sich in jedem Fall.
Ja, Stefan, vielen Dank für deinen Input. Wirklich ein extrem spannendes Thema.
Ich sag vielen Dank erstmal.
Ja, bitteschön. Ich hoffe, da wird was draus. Würde mich freuen.
Ja, das auf jeden Fall. Und wer sich weiter informieren möchte, für den packen wir nochmal eure Links auch in die Shownotes, dass man sich weiter informieren kann und auch auf euch zugehen kann, wenn es noch weitere Fragen gibt.
Ja, ist ja spannend.
Für heute erstmal vielen Dank, Stefan. Und ja, bis demnächst. Tschüss.